Guten Morgen auch von mir. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Der Gerrit, Gruß nach Kiel, ist mit seiner Familie im Urlaub. Der Rüdiger ist auch in den Urlaub gefahren und so fiel mir und dem Klaus die Ehre zu, euch mit dem Wort zu dienen, wie man so schön sagt. Genau, und das will ich tun. Etwas in abgewandelter Form. Ihr vermisst vielleicht den Anbetungsteil, den möchte ich gern integrieren und die Predigt immer mal unterbrechen und mit euch ein Lied singen. Und dazu hat mich auch der Klaus animiert, der hat vor längerer Zeit mal gesagt, indem wir singen als Gemeinde, predigen wir auch Wort Gottes. Das heißt, ihr seid integriert in die Predigt als Prediger. Singende Prediger. Genau. So, Moment. So, das sieht man leider schlecht. Auch daran müssen wir arbeiten. Ja, da steht eine wie wir, Fragezeichen, Ausrufezeichen und darunter seht ihr ein schönes Bild. Und da steht in Buchstaben Petrus. Dieses Bild, wenn ihr mal Zeit habt, hängt im Untergeschoss, im großen Raum unten. Und das haben die Kinder vom Entdeckerclub gestaltet, weil wir über einen längeren Zeitraum Lebensstationen, nenne ich es jetzt mal, vom Petrus betrachtet haben. Und das hat mich zum einen inspiriert für diese Predigt. Und das andere ist, dass wir im Winterhalbjahr ziemlich regelmäßig die Serie The Chosen geguckt haben. Das ist ein Stück weit umstritten, aber wir haben, denke ich, einen guten Weg gefunden, um damit umzugehen, um auch über die Inhalte zu sprechen. Und mich hat der Darsteller des Petrus fasziniert. Aus urheberrechtlichen Gründen zeige ich kein Bild. Aber wenn ihr mal ins Internet geht und euch Gruppenbilder der Jünger anseht, dann werdet ihr ohne Probleme sofort erkennen, wer den Petrus spielt. Das ist also kein langhaariger, wallende, gewändertragender Schauspieler, sondern der hat das T-Shirt zack über die Schulter und immer parat. Also ein sehr aktiver Mensch wird da dargestellt. Das kann einem imponieren, kann einem aber auch, ja, wie soll ich denn sagen, nicht Angst machen, aber Selbstzweifel, ob man eigentlich genügend engagiert ist. Der Petrus ist also einer, der impulsiv ist, als Macher dargestellt, immer vorneweg, kurz entschlossen. Wir würden sagen, der Petrus ist ein Lautsprecher. Ja, er greift schnell das Wort. Und als Kontrast haben wir an Ostern so einen Historienfilm gesehen. Und da war der Petrus nämlich dargestellt mit langen Haaren und einem Gewand und hat ganz ruhig gesprochen und so. Das war der totale Kontrast. Und ich glaube, die Figur in The Chosen kommt ihm da deutlich näher. Genau. Wie gesagt, wenn ihr mal Zeit habt, dann geht mal runter in den großen Gruppenraum und guckt euch das Bild an. Das ist sehr detailliert und fantasievoll gestaltet. Ja, erste Station. Berufung und Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Ich habe jetzt hier einige Bibelstellen aufgeführt. Wer den Stream nachher sich anguckt, der kann das gerne nochmal nachvollziehen. In Johannes 1, da steht ab Vers 37, die zwei Jünger hörten das und gingen Jesus nach. Einer davon war der Andreas, der Bruder von Petrus. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er, was sucht ihr? Rabbi, wo wohnst du? Entgegneten sie. Rabbi heißt übrigens Lehrer. Kommt mit, erwiderte er, dann werdet ihr es sehen. So kamen sie mit ihm. Es war am späten Nachmittag. Sie sahen, wo er sich aufhielt und blieben den Tag über bei ihm. Einer von den beiden, die Jesus gefolgt waren, weil sie das Zeugnis von Johannes gehört hatten, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Der fand gleich darauf seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann brachte er ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Johannes Sohn, man wird dich einmal Kephas nennen, Felsenstein. Und Matthäus berichtet über die Berufung in Matthäus 4, ab Vers 18. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Fische, die ihre Hutten Wurfnetze auswarfen. Es waren Simon, der auch Petrus genannt wurde, und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie die Netze liegen und folgten ihm. Diese Berufung wird später noch einmal verstärkt in Matthäus 16, Vers 18. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und keine Todesnacht wird sie jemals vernichten. Ich werde dir die Schlüssel zu dem Reich geben, in dem der Himmel regiert. Was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Hier findet eine radikale Änderung des Lebenswegs statt. Jesus hat offensichtlich vorher schon in der Gegend gelehrt. Und ihr werdet in der Mehrheit wissen, dass der Johannes, sein Cousin, immer wieder auch auf ihn aufmerksam gemacht hat und ihn auch getauft hat. Und ja, das hat sich offensichtlich rumgesprochen. Und ein Teil hat sich zunächst dem Johannes angeschlossen und darunter auch der Bruder von Petrus, der Andreas. Und so erzählt er ihm das weiter. Und dann begegnet Petrus dem Herrn Jesus und auf den Befehl hin oder auf die Aussage hin, kommt, folgt mir, lassen Sie sofort Ihre Netze liegen und folgen ihm. Für uns irgendwie oder für mich ziemlich unvorstellbar, so radikal die Meinung zu ändern oder meinen Lebensweg zu ändern. Eine Entscheidung, ohne über die Konsequenzen offensichtlich nachzudenken. Die zwei waren eingebunden in einen Fischereibetrieb, nenne ich es jetzt mal, haben also ihre Arbeit niedergelegt, den Vater allein gelassen und später erfahren wir, da kommen noch mehr, die aufhören, ihrem Ruf nachzugehen und die Jesus folgen. Sie begeben sich eine völlig neue Lebenssituation, beginnen eigentlich eine Art Ausbildung und Lebensgemeinschaft. Und dort kommen völlig verschiedene Charaktere zusammen. Und einer, das ist der Petrus, der sehr dominant ist und mit Sicherheit auch immer wieder zu Grummeln Anlass gegeben hat in seinem Umfeld und in der Gemeinschaft, in der sie jetzt gelebt haben. Die meisten von uns, die heute hier sind, die haben sich auch für ein Leben mit Jesus entschieden. Wahrscheinlich nicht so radikal, wie die Jünger das damals gemacht haben. Aber aus völlig unterschiedlichen Situationen heraus. Vielleicht spontan und konsequent, wie hier beschrieben, oder auch nach längerer Überlegung. Und jetzt nochmal ein kleiner Einschub für Spontanität. Die Situation will ich nachher nicht beschreiben, aber als der Herr Jesus auf dem Berg der Verklärung war, da treffen Petrus und noch zwei andere auf Mose und Elia und der Petrus sofort, hier ist es super, wir bauen hier Hütten. Und da habe ich mir überlegt, wenn ich das gewesen wäre, hätte ich erst mal überlegt, wo kriege ich Baumaterial her, wie soll die aussehen, was weiß ich. Und bis ich soweit gewesen wäre, war alles schon geschehen. Ja. So war oder ist der Petrus beschrieben hier. Ja, wie oft komme ich selbst vor lauter Abwägen von Optionen zu keiner Entscheidung. Also ich bekenne, ich bin entscheidungsschwach. Und vielleicht ist das der eine oder andere von euch auch und kann da mitfühlen. Umso mehr bin ich froh, dass ich schon hier quasi in die Gemeinde hineingeboren wurde. Das hat mir viele Entscheidungen erstmal abgenommen, weil der Lebensweg ein Stück weit vorgegeben war. Natürlich musste ich mich auch für den Herrn Jesus entscheiden. Und die erste Entscheidung, das war in einer Kinderwoche hier mit dem Johannes Osberghaus. Die Elfriede nickt. Und der Elfriede und anderen habe ich auch viel zu verdanken, weil sie uns, den Herrn Jesus und das, was er für uns getan hat, nahegebracht haben in Geschichten und immer wiederholt. Und das soll uns auch Mut machen, das so zu tun, auch zu tun, auch wenn wir im Entdeckerclub sind oder im CIA, egal, auch wer hier oben steht. Wir wissen nicht, was daraus wird, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass unser Vater im Himmel ja, die Dinge in der Hand hält und Menschenherzen erreicht und Menschen verändert. Und von daher vielen Dank euch, dass ihr so treu gedient habt und uns ja, die Liebe Gottes nahegebracht habt. Und vor 2 Wochen hatten wir hier 4 Damen stehen, die sich auch für Gott entschieden haben, für ein Leben mit Gott und die das bezeugen wollen in der Taufe. Und ich fand das großartig, dass sie das gemacht haben und auch großartig, aus welchen verschiedenen Hintergründen sie zu diesem Schritt gekommen sind, ja, aus welchen Lebenssituationen. Und es zeigt uns, dass Gott in alle Situationen hinein wirken kann, wenn wir das zulassen. Wir werden im Wort Gottes dafür aufgefordert, so wie Jesus zu Andreas und Simon gesprochen hat, kommt, folgt mir, werden wir zum Beispiel im Hebräerbrief dazu aufgefordert. In Hebräer 3, Vers 15 steht, wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht oder verschließt eure Herzen nicht. Oder wir werden dazu aufgefordert, Gottes Versöhnungsangebot anzunehmen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20 und 21 steht, so sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Er hat den, der ohne Sünde war, für unsere Sünde zu unserer Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes erhalten. Das ist halt zunächst einmal die Aufforderung an uns, das weiterzugeben und an die, die ihn noch nicht kennen, das anzunehmen. Und in diesen Worten steckt immer noch dieselbe Aussagekraft und Gültigkeit. Und sie zeigt unsere Rolle auf, die wir einnehmen sollen. Da steht nämlich, wir sind Botschafter der Liebe Gottes. Wir sind also sein diplomatisches Personal. Und jetzt dürft ihr alle mal in euch gehen und fragen, ob ihr immer diplomatisch mit eurem Umfeld umgeht und dem Nächsten begegnet. Ich glaube, da dürfen wir alle in Demut immer wieder neu unseren Herrn Jesus darum bitten, dass er uns diese Demut und Diplomatie schenkt. Das heißt nicht, dass wir Dinge unter den Teppich kehren sollen, die falsch laufen, aber das heißt, mit wohlbedachten Aussagen unseren Geschwistern begegnen. Das wäre eine diplomatische Lebenshaltung. So, und jetzt wollen wir ein erstes Lied singen. Ihr dürft also jetzt. So, jetzt geht es um den Themenbereich Nachfolge, Begabung und Hingabe. Dazu ein Textabschnitt aus Lukas 18, 18 bis 30. Einmal wurde Jesus von einem angesehenen Mann gefragt, guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst die Ehe nicht brechen, nicht morden, nicht stehlen, keine Falschaussagen machen und ehren sollst du deinen Vater und deine Mutter. Das alles habe ich von Jugend an befolgt, erwiderte der Mann. Da sagte Jesus zu ihm, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös an die Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für Wohlhabende in Gottes Reich zu kommen. Er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Da fragten die Zuhörer, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sagte, das menschlich Unmögliche ist möglich bei Gott. Da erklärte Petrus, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Ich versichere euch, erwidert Jesus, jeder, der wegen Gottes Reich Haus, Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Auch wieder ganz radikal und stellt uns auch in Frage. Was sind wir, was bin ich bereit für Gott einzusetzen? Da geht es nicht nur um Geld, da geht es auch um Zeit. Ja, da geht es darum, auf manches zu verzichten, um der Sache Gottes willen. Was ist mir Nachfolge wert? Wo sind wir bereit, uns einzubringen? Und was ist der Lohn dafür? Zuallererst würde ich sagen, denken wir immer wieder an die, die sich ja, in den Dienst der Gemeinde, in den Dienst Gottes stellen und ja, versuchen, sie zu ermuntern in ihrem Dienst und für sie zu beten. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, meiner Meinung nach. Und wir dürfen erleben, wie wir schon jetzt vielfach belohnt werden, indem wir mitbekommen, dass Menschen sich für den Herrn Jesus entscheiden, dass sie ihren Charakter verändern. Ja, und wie Gott auch manches im Leben segnet und auflöst. Ich sage nur elektrisches Rezept. Ne? Und genau. Und wir dürfen, so sagt es der Herr Jesus, auf ein Leben in der Ewigkeit dürfen wir uns schon jetzt freuen. Wir können nichts erkaufen. Das, was wir einsetzen, muss von Herzen geschehen. Sozusagen aus Freude zum Lob Gottes und aus Dankbarkeit für seine Liebe. Dann liegt auf unserem Tun auch Segen. In Römer 12 steht in Vers 1 und 2, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Paulus beschreibt es, ja, was hat Priorität in unserem, in meinem Leben? Was treibt uns an, immer mehr zu besitzen oder auch Besitz zu teilen, abzugeben und trotzdem nicht ärmer zu werden, sondern im Grunde genommen reicher? Eine weitere Situation in der Nachfolge. In Johannes 6, ab Vers 25, spricht Jesus von sich als dem Brot des Lebens. Die Situation spielt sich in der Synagoge von Kapernaum ab. Die Zuhörer können seinen Aussagen nicht folgen und empören sich über seine Worte. Es geht darum, das Brot des Lebens zu essen. Und vieles auf den ersten Blick war mir auch unverständlich, wenn ich ehrlich bin. Und nicht nur die Zuhörer, sondern auch ein Teil seiner Nachfolger sind verärgert und verlassen den Ort. Und da wird auch deutlich, dass es nicht nur die 12 waren, die dem Herrn Jesus gefolgt sind, sondern es waren um die 70, die mit ihm da unterwegs waren. Und der größte Teil verlässt jetzt den Herrn Jesus und die 12 bleiben übrig. Und dann steht da Johannes 6, Vers 67 und 68, da fragte Jesus die 12, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Antwortete Petrus, du hast die Worte für das ewige Leben. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Es ist nicht immer leicht, auf Anhieb das zu verstehen, was wir in der Bibel lesen. Deswegen lassen wir am Dienstag auch Bibel im Gespräch ausfallen. Dadurch forsten wir die Offenbarung und sind in hohem Maße angewiesen, da Erklärungen zu bekommen und es zu verstehen. Und der Gerrit ist im wohlverdienten Urlaub und darf da uns weiterhelfen in 14 Tagen. Genau. Wichtig ist es trotzdem, die Bibel, Gottes Wort zu studieren und zu lesen. Einige machen das jetzt bei der Aktion mit, das Neue Testament in diesem Jahr zu lesen. Da ist auch immer mal Austausch auf Churchtool, wo Leute Fragen stellen und ja, man versucht, sich gemeinsam da weiterzuhelfen. Aber auch in Bibel im Gespräch, in der Bibel- und Gebetsstunde oder auch in Hauskreisen treffen wir uns, um gemeinsam die Bibel zu lesen. Übrigens in der Bibel- und Gebetsstunde sind wir in der Apostelgeschichte, das ist deutlich leichter, sich da auszutauschen, aber wir werden wahrscheinlich am Mittwoch das große Ziel erreichen und die Reise beenden. Also von daher müssen wir uns ein neues Thema stellen. Genau. Ja, im gemeinsamen Bibellesen, da kommen wir zu neuen Blickwinkeln und zu wertvollen Erkenntnissen. Und der Petrus hat in diesem Moment das auch erkannt. Ob er alles verstanden hat, was der Herr Jesus da gesagt hat, weiß ich nicht. Wir haben das ja in den Evangelien oder ja in der Geschichte der Ausbildung, sage ich jetzt mal, gesehen, dass da vieles immer wieder erklärt wurde, weil es nicht verstanden war. Und manches auch noch nach dem Tod erst zu verstehen war. Von daher, aber der Petrus hat in diesem Moment erkannt, du hast die Worte für das ewige Leben und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und jetzt möchte ich mit euch ein weiteres Lied singen. Habt ihr vielleicht schon geahnt, Herr, wohin sonst? Vertrauen. Matthäus 14, 22 bis 32. Vorgeschichte war die Speisung der 5000, also ein monumentales Erleben. Ab Vers 22 genommen. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Im letzten Viertel der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen auf. Es ist ein Gespenst. Sofort rief er ihnen zu, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Da wagte es Petrus und sagte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Das ist schon mal eine starke Nummer, überhaupt aus dem Boot auszusteigen, überhaupt erst mal Jesus zu sehen, der aus dem Wasser läuft, bei tosendem Wind und Wellen. Dann Petrus, mutig und vorneweg, wenn es dein Wille ist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Und es läuft auch gut, bis er ihn aus dem Fokus verliert, aus dem Blick verliert. Und dann versinkt er. Glaube und Zweifel, Vertrauen und Selbstüberschätzung. Wer kennt solche Gegensätze nicht? Zumindest ich stelle bei mir fest, dass ich viel zu oft anfange, Herausforderungen ohne Gott regeln zu wollen. Die Elfriede hat es wunderbar heute Morgen gesagt, ganze Haus abgesucht, nach einem Medikament, verzweifelt, unruhig geschlafen und dann ist sie eingefallen, Mensch, ich könnte das doch alles bei Gott abliefern. Löst zunächst mal nicht das Problem, aber bringt den Puls in die richtige Richtung. Genau, und so geht es mir auch manchmal. Und ohne diesen Fokus beraube ich oder wir uns schnell seiner Kraft, die uns zur Verfügung stehen würde. Und dann steigt bildlich gesehen das Wasser. Ja? Und es wird nicht besser, sondern eher schlechter. Das muss als Herausforderung ja nicht gleich die Speisung der 5000 sein. Da gibt es genug Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Aber Jesus kann mit dem Wenigen, was wir ihm zu bieten haben, Großes bewirken. Also ich habe in der Predigt, da waren wir mit den Eisenbahnern unterwegs, und da ging es eben um diese Speisung der 5000. Und dann hat der Prediger herausgestellt, Jesus hat gesagt, gebt ihr ihnen zu essen? Die Jünger haben gesagt, wir haben doch nichts, nur ein paar Brote und zwei Fische. Und dann hat er ja Jesus gesagt, bringt mir das, was ihr habt. Dann hat er es gesegnet und dann konnte er es vermehren. Ohne das Zutun der Jünger, die waren noch genug beschäftigt, das auszuteilen und es wurde alles nicht weniger, sogar ist noch viel übrig geblieben, also ist Überfluss entstanden. Ja, immer wieder den Fokus behalten und bei Gott die Dinge abgeben, die uns unmöglich erscheinen oder die uns belasten, aber auch nicht vergessen, unser Lob und unseren Dank bei ihm abgeben. Und wir dürfen darüber auch daran denken, uns gegenseitig zu unterstützen. Denn auch das oder dazu sind wir herausgefordert und das wird uns ja im Grunde genommen befohlen oder nahegebracht. Das gilt für die Fürbitte, aber auch, wenn es darum geht, ganz praktisch zu helfen. In Galater 6 steht, 6 Vers 2, helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen, auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz des Christus. Alles das, was ich jetzt hier vorlese an Bibelstellen, ist aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Mag sein, dass ihr manches von der Lutherbibel her gewohnt seid, da steht es etwas anders und klingt zum Teil auch vertrauter. Aber ich habe mich jetzt für die NEÜ entschieden gehabt. Genau. Und auch jetzt möchte ich noch ein Lied mit euch singen. Das ist die Nummer 353, Auge im Sturm. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt Verleugnung. Eines, glaube ich, der prägendsten Erlebnisse, die der Petrus in seiner von mir genannten Ausbildungszeit erleben musste. Johannes 13, 36, Vers 38. Herr, sagte Simon Petrus, wohin gehst du? Wo ich hingehe, erwiderte Jesus, dahin kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin folgen. Herr, entgegnete Petrus, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich bin auch bereit, für dich zu sterben. Dein Leben willst du für mich lassen, erwiderte Jesus. Ich sage dir jetzt ganz deutlich, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Tage später kommt es dann zu der Szene im Garten Gethsemane zunächst. Da kommt der Judas und verrät den Herrn Jesus. Und der Herr Jesus gibt sich zu erkennen und man will ihn gerade festnehmen. Da steht Johannes 18, 8, beziehungsweise ab Vers 10. Plötzlich zog Simon Petrus das Schwert, das er bei sich hatte, und hieb damit auf den Sklaven des Hohenpriesters ein. Dabei schlug er ihm das rechte Ohr ab. Der Mann hieß Malchus. Steck das Schwert weg, befahl Jesus seinem Jünger. Soll ich den Kelch etwa nicht austrinken, den mir der Vater gegeben hat? War zunächst irritiert, weil mir war in Erinnerung, dass der Jesus den Knecht wieder geheilt hat. Das steht nicht in Johannes. Das steht nicht in Matthäus, das steht nicht in Markus, das steht in Lukas. Genau. Also war ich wieder zufrieden, das Ohr war wieder dran. Ja, aber nur, das ist nur so ein Einschub, weil ich war ehrlich gesagt irritiert. Genau. Und dann geht die Geschichte weiter. Der Herr Jesus ist festgenommen und Petrus und hier steht ein anderer Jünger, es ist davon auszugehen, dass der Johannes war, sind der ganzen Meute da gefolgt bis zum Haus, bis zum Palasthof steht hier. Johannes 18, Vers 17 und 18, es war diese Dienerin am Tor, die Petrus fragte, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Mannes? Nein, sagte Petrus, das bin ich nicht. Es war kalt und die Sklaven und die Diener hatten ein Kohlefeuer gemacht und standen nun darum herum, erwärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Und parallel dazu wird der Herr Jesus verhört. Ihr kennt weitestgehend alle, was da geschehen ist. Und der Johannes hat es offensichtlich geschafft, dass der Petrus auch da noch näher rankam. Und dann steht hier ab Vers 25, Simon Petrus stand immer noch am Feuer, wärmte sich. Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Wurde er da gefragt. Nein, ich bin es nicht, log Petrus. Einer der Sklaven des Hohenpriesters, ein Verwandter von dem, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, hielt ihm entgegen, habe ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen? Wieder stritt Petrus es ab und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Eben noch Feuer und Flamme zu allem bereit, den Herrn verteidigt, das Schwert gezogen, vermeintlich vor Kraft strotzend und dann erfolgt das Versagen wie vorhergesagt. Wie kann das passieren, Petrus? Schnell sind wir mit dem Urteil dabei, kann doch gar nicht sein, der wusste doch genau, was der Herr Jesus gesagt hat. Genau. Schnell sind wir dabei, unsere Geschwister zu beurteilen, was da so schief läuft bei anderen. Ja, der Spiegel, in dem wir gucken, ist leicht erblindet. Aber bei den anderen habe ich einen klaren Durchblick, weiß genau, was da schief läuft. Das nur nebenbei, hat mit Verleugnen nichts zu tun, aber wie ist es bei uns? Erfüllt kommst du von der Freizeit nach Hause, voller Freude, was du erlebt hast, die Gemeinschaft, die du hattest, oder von der Konferenz, super Vortrag über dies und das. Du bist gefüllt, bist an den Rand mit Seligkeit und dann begegnet dir jemand und fragt, was hast du am Wochenende gemacht? Druckst du rum, schämst dich vielleicht zu sagen, wo du warst, was du gemacht hast. Vielleicht ziehst du auch vor, fürs Essen nicht zu beten, wenn du im Restaurant sitzt. Oh, könnte ja jemand hören, der dich vielleicht noch kennt. Auch das ist eine Art von Verleugnung. Und bei unserem Vater im Himmel gibt es keine Wertigkeit, würde ich sagen. Da ist Abweichung, Abweichung. Das sind natürlich aus unserer Sicht schwache Vergleiche, die ich jetzt hier anbringe, den Herrn Jesus verleugnen. Direkt und live vielleicht was anderes, wie einmal nicht zu beten. Aber ja, im Grunde genommen gibt es da kein Abwägen. Eine Verurteilung, aber andere verbittet sich eigentlich für uns. Es gibt für Konfliktlösung klare Anweisungen, auch in der Bibel, in Matthäus zum Beispiel, Kapitel 18, da gibt Herr Jesus direkte Anweisungen, wie wir ja, mit Fehlverhalten anderer, vermeintlichem Fehlverhalten anderer als Geschwister umgehen sollen. Genau. Aber bei allem Scheitern kommt das Wichtigste, nämlich die Vergebung. Und da als kleiner Einschub fiel mir ein, was dem Judas widerfahren ist. Auch der hat Schuld auf sich geladen, hat den Herrn verraten und enttäuscht darüber, dass der Herr Jesus die Erwartungen, die auch andere Jünger hatten, nicht erfüllt hat, nämlich sich gegen die Römer zu wehren und da einzugreifen. Aber der Herr Jesus hat einen ganz anderen Fokus gehabt auf das, was zu tun ist. Und nachdem der Judas den Herrn Jesus verraten hatte, ist ihm ja seine Schuld bewusst geworden. Und dann ist er los und hat, ich sage jetzt, Vergebung gesucht und wollte das wieder loswerden. Aber er hat zu dem Zeitpunkt niemand gefunden. Die hohen Priester und Pharisäer, denen war der Judas völlig egal. Also ist er ohne Vergebung verzweifelt und hat sich selbst gerichtet. Und das ist ja eigentlich eine Riesentragik und erschütternd. Ja. Also auch da die Abweichung, aber keine Vergebung. Und auf der anderen Seite der Petrus, der dem Herrn Jesus wieder begegnen konnte. Kommen wir gleich dazu. Aber was ist das für ein Privileg für uns, für eine Gnade, dass wir einen Weg gefunden haben zu unserem Herrn Jesus, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. In 1. Johannes 1, Vers 8 steht, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Wenn wir aber behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner, dann lebt sein Wort nicht in uns. Ja, und aus dieser Erkenntnis heraus treffen wir uns eigentlich auch regelmäßig sonntags morgens in der ersten Stunde, um daran zu denken, was der Herr Jesus für uns getan hat. Ihm dafür zu danken und ihm das ja, ihm zustehende Lob zu bringen. Kein Vergehen, keine Sünde ist größer als die Retterliebe und Vergebung unseres Herrn Jesus Christus. Das durfte auch der Petrus erfahren. Johannes 21, 15 bis 17. Davor ist ja vieles abgelaufen nach der Kreuzigung. Der Herr Jesus hat sich immer wieder den Jüngern gezeigt, aber so richtig begreifen konnten sie es auch nicht. Und zum Teil waren sie auch frustriert. Und aus dem Frust heraus sind dann die Fischer an den See gegangen und haben gesagt, wir gehen jetzt mal angeln, um Stressbewältigung zu betreiben, sage ich mal. Und wie sie wieder zurückkommen, da begegnet ihnen der Herr Jesus, sie erkennen ihn erst nicht. Und dann tun sie gemeinsam essen und dann ab Vers 15, Johannes 21, ab Vers 15. Als sie gefrühstückt hatten, sagt Jesus zu Simon Petrus: Simon, Johannes Sohn, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Gleich darauf wiederholte er die Frage: Simon, Johannes Sohn, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Johannes Sohn, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe, und sagte: Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Ja, alles hängt davon ab, ob wir unsere Schuld erkennen. Und ich denke mal, dem Petrus ist auch klar geworden, warum er da dreimal gefragt wurde. Irgendwann ist ihm das Licht aufgegangen. Aber der Herr Jesus hat auch dieses Leugnen vergeben. Es hängt davon ab, ob wir unsere Schuld erkennen und sie dann vor unseren Herrn bringen und die Schuld bekennen. Im 1. Korinther 10, Vers 12 und 13 steht: Wer daher meint, er stehe fest, der gebe Acht, dass er nicht fällt. Was euch da zu schaffen macht, ist nur eine menschliche Versuchung. Aber Gott ist treu, immer treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung eure Kräfte übersteigt, sondern euch bei der Versuchung den Ausgang zeigen, damit ihr sie durchstehen könnt. Das heißt, der Herr Jesus ist treu, wenn wir ihn suchen und das vor ihn bringen, was uns ja das Leben schwer macht. Er wird uns nicht über die Gebühr belasten. Darauf dürfen wir uns auch, ja, wie soll ich sagen, verlassen. Dann habe ich noch drei Verse als Fazit. Die sind jetzt nicht von mir abgeschrieben. Da heißt es einmal: Begeisterung muss durch Glauben und Einsicht gestützt werden, um nicht fehlzuschlagen. Petrus ist ein gutes Beispiel für. Gottes Treue kann auch unsere größte Untreue auffangen. Das ist das, ja, wie soll ich sagen, Beruhigende. Und den letzten Satz finde ich besonders schön: Es ist besser, ein Nachfolger zu sein, der manchmal Fehler macht, als ein Mensch, der den Fehler macht, Jesus nicht nachzufolgen. Also, wir sind aufgefordert, ihm nachzufolgen. Wir als die, die das schon tun, sind aber auch herausgefordert, uns immer wieder neu zu fokussieren auf das, was wir eigentlich tun, weil vieles auch Routine ist und im Alltag sich abschleift und dann flacher und flacher wird, immer wieder neu begeistert zu sein, ein Kind Gottes sein zu dürfen. Dazu möchte ich euch eingeladen haben heute Morgen. Und jetzt singen wir nochmal ein Lied, die 424, treu. Dass wir darauf vertrauen dürfen. Du bist treu, du hältst zu uns, du schenkst uns Gnade um Gnade, wenn wir ja wahrhaftig zu dir kommen und all das zu dir bringen, was uns von dir trennt. Danke, Herr, für deine große Güte und deine Liebe. Amen.